just for inside.
Yeah. Was kein Wasser?
Ist dein Tür eigentlich eines ohne Haken oder mit? Joskun oder Joskun? Mit oder ohne Haken?
Joskun.
Ein Schiss, gut. Alles klar.
Kannst du auch ein bisschen Türkisch, oder?
Wie das Türkisch kann ich schon mal. Ich möchte schon richtig aussprechen, wie ich mir vorstelle.
Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Reihe Neue Spielräume, die mit dem heutigen Abend wieder in die neue Saison startet nach der Sommerpause. Freut uns sehr, dass so viele Leute den Weg hergefunden haben. Das heutige Thema ist offensichtlich aktuell und kontrovers genug. Mein Name ist Alicia Allgäuer, gemeinsam mit dem Thomas Schmiedinger, der den heutigen Abend moderieren wird, kuratieren wir die Neue Spielräume. Schon das dritte Jahr jetzt, die dritte Saison, und haben schon einige spannende weitere Themen vorbereitet nach dem heutigen. Also weiter geht es dann am 10. November zum Thema bettelnde Menschen in Vorarlberg, also das, was in den Boulevardmedien gemeinhin als die bettelnden Roma betitelt wurde, die in den letzten Monaten auch für viele Schlagzeilen gesorgt haben in Vorarlberg. Da gibt es eine Studie von der Fachhochschule und die Erika Gese-Engleitner wird diese Studie präsentieren und die Ergebnisse daraus vorstellen. Also auch ein sehr aktuelles Thema. Am 15. Dezember kommt dann der Thomas Rammersdorfer, ein Forscher und Journalist aus Oberösterreich, aus Wels, der sich schon jahrelang oder jahrzehntelang, kann man schon fast sagen, mit dem Thema Rechtsradikalismus und Jugendkultur auseinandersetzt. Und das Thema wird sein Radikalisierung und Jugendkultur. Also es wird nicht nur um österreichischen Rechtsradikalismus gehen, sondern auch Themen wie Graue Wölfe, die Identitären, aber auch Dschihadismus und Jugendliche. Weiter geht es dann im Februar, am 24. oder 22., also irgendwann Mitte, Ende Februar, der Termin steht noch nicht ganz fix fest, geht es dann weiter mit wieder zum Thema Jugendkulturen, aber eher mit dem Fokus Jugendzentren in Vorarlberg, also wieder ein Vorarlberg-spezifisches Thema, das ja auch in den letzten Monaten viel in der Debatte stand mit der Schließung des Graf Hugo in Feldkirch. Und das wollen wir dort zum Thema machen in Form einer Podiumsdiskussion und dann im März das Thema Kolumbien aufgreifen. Da war ja am Sonntag die Volksabstimmung über den Friedensprozess, der leider mit Nein ausgegangen ist. Und ja, bis zum März gibt es darüber sicher auch viel Neues zu berichten. Damit gebe ich jetzt gleich an den Thomas weiter. Ihnen gebe ich eine Liste durch, wer noch nicht auf der E-Mail-Liste ist, für die Einladungen zu den neuen Spielräumen, kann sich hier gerne eintragen. Also das ist speziell für die neuen Spielräume, nicht die allgemeine Spielbodenliste. Und draußen neben dem Büchertisch gibt es auch diese Zeitschriften, die sind zur Gratisentnahme zum Mitnehmen, wenn es interessiert. Das ist ein Verein, den auch Thomas und ich mitgegründet haben, LISA, Liga für emanzipatorische Entwicklungszusammenarbeit. Wir bringen so ein bis zweimal im Jahr eine Zeitschrift mit einem Schwerpunktthema heraus. Das letzte Thema war der dschihadistische Genozid an den Jesidi und ihre Folgen. Letztes Jahr hatten wir einen Schwerpunkt zum Genozid an den ArmenierInnen, weil 100 Jahre sozusagen um waren. Und ja, es gibt noch andere Schwerpunktthemen, das können Sie sich gerne nehmen nachher. Jetzt übergebe ich an den Thomas, vielen Dank.
Danke, Alicia. Ursprünglich hatten die Alicia und ich uns ja gedacht, dass wir heute eigentlich einen Vortrag machen wollen zum Thema Friedensprozess in Kolumbien, den die Alicia halten hätte sollen. Der wird jetzt dann im März stattfinden, auf den freue ich mich auch schon besonders. Aber als dann in der Türkei dieser Putschversuch stattgefunden hat und in der Folge schwere politische Verwerfungen sich in der Türkei aufgetan haben, politische Verwerfungen, die es teilweise früher schon gegeben hat, die aber jetzt noch einmal in einer ganz anderen Massivität zutage gelangt sind, haben sich die Alicia und ich uns gedacht, dass wir eigentlich gerade in einer Weltgegend, die durch die Bevölkerung, durch die Arbeitsmigration in den letzten 50 Jahren auch so stark mit Vorarlberg verbunden ist, dass wir das eigentlich nicht ignorieren wollen, sondern eine seriöse Auseinandersetzung mit dieser Frage des Putschversuchs und den Folgen im Rahmen unserer neuen Spielräume ermöglichen wollen. Ich habe dann zuerst einmal eine gute Freundin von mir angerufen, die bei derselben Professorin wie ich in Wien ihr Doktorat gemacht hat und jetzt in einer Universität in Istanbul lehrt, und habe sie gefragt, ob sie nicht bereit wäre zu kommen und uns zu erzählen, aus erster Hand sozusagen, was gerade in der Türkei passiert. Und sie hat mir zurückgeschrieben, das würde sie sehr gerne tun, aber leider ist ihr wie allen anderen Akademikern, die an Universitäten in der Türkei beschäftigt sind, ein Ausreiseverbot verhängt worden und sie darf mit ihrem Pass die nächsten 3 Monate nicht nach Österreich einreisen und sie weiß nicht, wie es danach ausschaut. Ich habe das dann auch bei einigen anderen Freundinnen und Freunden probiert, die ich an türkischen Universitäten kenne, und habe überall eine ganz ähnliche Antwort bekommen. Eine ähnliche Situation hat es auch bei einer Konferenz, bei der ich vor kurzem war, in Liverpool gegeben, wo relativ viele türkische Akademiker angemeldet waren und mehrere davon absagen mussten, weil ihre Pässe eben für ungültig erklärt worden sind. Jetzt habe ich diese ursprüngliche Kandidatin, die ich im Kopf gehabt habe für den heutigen Abend, gefragt, ob sie denn irgendjemanden empfehlen könnte, der gerade außerhalb der Türkei ist und insofern vielleicht in der Lage wäre, nach Vorarlberg zu kommen, um uns einen guten Vortrag zu diesem Thema zu halten. Und dann hat sie mir eben den Ercan Coşkun empfohlen. Ercan Coşkun war für mehrere türkische Tageszeitungen als Journalist tätig, für türkische Qualitätsmedien, und er arbeitet jetzt als freier Journalist, unter anderem auch für die Deutsche Welle. Er ist also sicher ein sehr seriöser Beobachter der Entwicklung in der Türkei, und er wird uns jetzt einen Vortrag zum Thema eben des Putschversuchs, die Ursachen, die Akteure und die Auswirkungen dieses Putschversuchs geben. Und es wird danach natürlich die Möglichkeit geben, auch mit ihm darüber zu diskutieren. Hören wir uns einmal seinen Vortrag an und dann haben wir vielleicht eine gemeinsame Basis, um eine interessante Diskussion zu diesem Thema zu führen. Danke.
Ja, vielen Dank. Ich begrüße Sie herzlich zu meinem heutigen Vortrag über die Türkei. Mein Name ist Ercan Coşkun. Ich lebe eigentlich seit 5 Jahren in Deutschland. Also ich bin relativ neu hier in Deutschland und in Europa. Im Vorfeld habe ich bei den türkischen Zeitungen gearbeitet in Istanbul, wo ich auch geboren und aufgewachsen bin. Ich werde heute über den gescheiterten Putschversuch in der Türkei sprechen. Natürlich werde ich auch den darauf folgenden Ereignissen erwähnen. Der Vortrag besteht aus 2 Teilen eigentlich. Aber zunächst werde ich darauf eingehen, was an dieser Nacht am 15. Juli passiert ist. Da muss ich aber zugeben, dass es eine schwierige Aufgabe ist, zusammenzufassen, was genau an dieser Nacht passiert ist. Natürlich gibt es Bilder, Videoaufnahmen von verschiedenen Quellen, bestätigte Ereignisse, also anschauliche Tatsachen. Trotzdem können wir immer noch nicht wissen, was sich hinter der Szene ereignet hat. Es fehlt an Transparenz und Offenheit bei den Aussagen sowohl der Regierung als auch der Täter. Trotz alledem werde ich versuchen, Ihnen ein Bild davon zu zeichnen. Dennoch muss ich auch betonen, dass dieser Putschversuch immer noch nicht restlos aufgeklärt worden ist. Also das heißt, je nach neuen Informationen kann sich dieses Bild ändern. Ich muss das nicht vergessen. Wie soll man dieses Ereignis nennen? Es ist klar, dass es ein gescheiterter Militärputsch war, der beabsichtigte, die türkische Regierung und auch den Präsidenten Erdogan zu stürzen. Der größte Beleg dafür ist selbstverständlich die Ankündigung im Staatssender TRT, dass der sogenannte Friedensrat der Türkei, Yurttaşsulh Konseyi, die Macht übernommen hat und auch die Ausgangssperre verhängt hat. Eine Gruppe von Soldaten haben die Studios von TRT gestürmt und die Moderatorin gezwungen, diese Ankündigung zu verlesen. Es ist ein langer Text und man hat sie höchstwahrscheinlich nicht gleich in dieser Nacht spontan in ein paar Stunden geschrieben. Übrigens wissen wir auch, dass das Parlament bombardiert worden ist. Außerdem wurden die Zivilisten, die gegen den Putsch auf die Straßen gegangen sind, erschossen. Einige wurden von den Panzern überfahren, einige von den Kampfflugzeugen bombardiert. Und es ist in diesem Sinne der blutigste Putschversuch in der Geschichte der modernen Türkei gewesen. Wir hatten drei erfolgreiche Putsche in der Türkei in 1960, in 71, in 80. Und es gab mehrere gescheiterte Putschversuche in den 60er Jahren. Und bei keinem sind so viele Menschen gestorben. Nach den offiziellen Angaben ist die Zahl der Toten 246, wie ihr auch auf dem Bild sehen könnt. Dennoch bedeutet es nicht, dass dieser Putschversuch eine Aktion war. Er war vielmehr eine Reaktion. Also es war also eine Antwort auf eine Handlung. Der Plan war schon da, aber die Durchführung dessen war eine Reaktion. Alle Hinweise deuten darauf hin. Worauf könnte sie eine Antwort sein? Lange Zeit vor dem Putschversuch war es bekannt, dass die türkische Regierung, die Gülenisten, also eine politische Säuberung innerhalb der Armee vorbereitete. Am 3. August 2016 sollte die jährliche Versammlung des Hohen Militärrats stattfinden. Das ist ein Rat, der sich einmal pro Jahr versammelt, und bei diesen Versammlungen werden die Militärangehörigen entweder emeritiert oder befördert oder entlassen. Und die Regierung wollte die Armee von den Gülenisten säubern, und nach einer Vermutung wusste man schon 4 Tage vor dem Putschversuch, dass 600 Verdächtige, das haben 2 Journalisten aus Wall Street Journal geschrieben, also 600 Verdächtige, darunter auch Generäle, von der Armee entfernt werden sollten. Die Namen dieser Offiziere wurden auch dem Generalstab mitgeteilt. Und nach einer anderen Behauptung waren die Festnahmen von 2 hochrangigen Offizieren für den 16. Juli geplant. Deswegen mussten die Putschisten ihren Plan dementsprechend vorziehen. Also geplant war der Putsch eigentlich für 3 Uhr in der Nacht, und bis um 6 Uhr sollte die Macht übernommen worden sein. Aber sie mussten den Plan vorziehen. Da spielt auch ein anderes Ereignis eine Rolle. Eigentlich wusste die Regierung schon, dass ein Putsch geplant worden ist. Also wen meine ich mit der Regierung? Der türkische Nachrichtendienst wusste schon, vor den Ereignissen um 16 Uhr, dass ein militärischer Einsatz vorbereitet worden war. Und sie haben gleich den Generalstab darüber informiert, und um 18 Uhr gab es eine Konferenz zwischen dem Geheimdienstchef Hakan Fidan und Hulusi Akar. Und Hakan Fidan ist einer der engsten Vertrauter von Erdogan. Sie haben mit anderen obersten Armeeführern eine Konferenz abgehalten. Wir wissen nicht ganz genau, was in dieser Konferenz besprochen wurde. nach den Angaben der Regierung habe man in dieser geheimen Konferenz eine Anordnung beschlossen, alle möglichen Einsätze der Armee zu verbieten. Also kein Flugzeug dürfe abheben und kein Panzer solle sich auf die Straße bewegen. Und nach einer Aussage nach einer inhaftierten Generalleutnants war der Geheimdienstchef bis 8:30 beim Generalstab. Und er verlässt den Generalstab und kurz danach, 20 Minuten später, geht es los. Also dann sehen wir die Spezialeinheiten, also die den Generalstab gestürmt haben. Und das war eigentlich die erste Handlung der Putschisten. Höchstwahrscheinlich hatten sie auf diese Konferenz und auf die Anordnung reagiert und daher den Putsch, den sie für den nächsten Tag geplant hatten, vorgezogen. Hier wurden der Generalstabschef, Lusiaka und die anderen obersten Befehlshaber von den Putschisten festgenommen und sie wurden auf einem militärischen Luftstützpunkt, der heißt Akıncı und liegt in der Nähe von Ankara. Sie wurden auf diesem Luftstützpunkt gebracht und wir werden sehen, dass dieser Luftstützpunkt eigentlich das Operationszentrum und das Hauptquartier der Putschisten wurde. Und auch andere oberste Befehlshaber der Luftwaffe, die waren bei einer Hochzeitsfest und sie wurden auch festgenommen und hierhin gebracht. Und die ganze Nacht sind die Kampfflugzeuge von diesem Militärflughafen aufgestiegen und haben mehrere Ziele, wie das Parlament oder den Generalstab oder die Spezialkräfte bombardiert. Wir als einfache Menschen sahen so um 22 Uhr die Sperrung der Brücken in Istanbul. Eigentlich habe ich das über WhatsApp, über mein Handy mitbekommen. Ein Freund von mir hat mir geschrieben, dass einfach Soldaten auf der Brücke sind und so. Man hat auch das über Twitter mitbekommen. Es sind zwei Brücken in Istanbul, die asiatische Seite mit der europäischen Seite miteinander verbinden. Und man währenddessen wurde von den Tiefflügen der Kampfjets über Ankara berichtet. Aus dem Gebäude des Generalstabs hörte man Schüsse. Und auch im Atatürk-Flughafen, also die Bilder auf der rechten Seite, erscheinen ebenfalls Panzer und Soldaten. Es war natürlich sehr merkwürdig, dass die Zahl der Soldaten auf den Straßen sehr niedrig war. Man sah so Gruppen von nur 20 bis 30 Soldaten. Deswegen haben viele am Anfang nicht geglaubt, dass es ein Militärputsch sein könnte. Viele haben gedacht, dass es ein Terroranschlag wieder in der Türkei passiert oder sowas. Ja, und zuerst war der Ministerpräsident Binali Yıldırım im Fernsehen zu hören. Das war ein Telefonschalter. Ich kann mich immer noch daran erinnern. Dann haben wir Erdoğan über FaceTime im Sender CNN Türk gesehen. Aber bis dahin wusste man auch nicht, wo Erdoğan war. Und das war so ein Moment, dass man nicht einschätzen kann, wer an der Macht war. Also eigentlich, weil Erdoğan war weg. Also es gab Spekulationen im Internet. Man hat sogar behauptet, dass er angeblich Asyl in Deutschland beantragt hat. Er war eigentlich auf Urlaub im Marmaris und die Putschisten hatten ein Attentat vorgesehen, aber wieder mal, also wieder mit 25 Soldaten, sie haben das Hotel in Marmaris gestürmt, in dem sich Erdoğan aufhielt, aber er hatte das Hotel 20 Minuten zuvor verlassen und angeblich haben die F-16 Jagdflugzeuge seine Maschine gefolgt und um die Maschine abzuschießen. Es ist auch erstmalig in der türkischen Geschichte, dass Zivilisten rausgegangen sind, um einen Putsch zu verhindern. Die AKP, die Regierungspartei, konnte einen begrenzten Teil ihrer Anhänger mobilisieren. Da spielt natürlich die Partei eine Rolle. Ich glaube, die organisatorische Macht der Partei. Sie konnten in einigermaßen Menschen mobilisieren. Und natürlich auch Social Media hat eine Rolle gespielt, auch die Kommunikation über Handys eine Rolle gespielt. Aber mehr, also umso mehr haben auch die Moscheen eine Rolle gespielt. Also die enge Vernetzung der Moscheen hat ermöglicht, die Menschen auf die Straßen zu rufen. Und die haben sie die ganze Nacht gemacht, bis morgen. Und so wurden Menschen einfach mobilisiert. Und über die Rolle der Moscheen hat man kürzlich eine akademische Studie erarbeitet. Sie können diese Studie im Internet finden. Zwei Akademiker haben das gemacht. Das zeigt, wie diese Moscheen und wo die Menschen sich sammeln, also die Kommunikation über die Moscheen haben wir erstmal bei diesem Ereignis gesehen. Und da wurde auch veranschaulicht, dass eine Menge Menschen vor der Rede Erdogans auf den Straßen waren. Aber sie wären natürlich mehr. Diese Menschen, diese Zivilisten haben auch de facto eine Rolle gespielt, also beim Scheitern des Putsches. Aber das ist eher eine psychologische, also eine Rolle auf der psychologischen Ebene, die das Scheitern des Putsches beschleunigt hat, aus meiner Hinsicht. Sie waren meiner Meinung nach nicht der eigentliche Grund des Scheiterns, weil von den Aussagen der Putschisten erfahren wir, dass sie ein Tankproblem haben, dass sie die Flugzeuge nicht mehr aufsteigen können und die Anlaufstrecken im Luftstützpunkt wurden zudem von den regierungstreuen Flugzeugen aus Eskişehir bombardiert. Und wir wissen auch, dass die Unterstützung durch Fußsoldaten war, wie gesagt, sehr bescheiden. Und sie mussten sich mit den ersten Lichtern des Morgens ergeben. Natürlich eine psychologische Rolle, aber nicht der einzige Grund oder wesentliche Grund des Scheiterns. Man muss hier auch noch hinzufügen, dass viele von den einfachen Soldaten das Ganze für eine Übung hielten und nichts von einem Putsch wussten. Und sehr junge Soldaten wurden auch getötet bei diesen Konfrontationen. Es gibt natürlich Fragen und Thesen, es gibt Fragen, die man nicht beantworten kann. Man diskutiert heutzutage viel über diese Fragen. Eine der Fragen ist, wie kann es sein, dass der Generalstabschef und die anderen Oberbefehlshaber festgenommen werden konnten, obwohl sie früh informiert worden waren. Das ist eine Frage, die man nicht beantworten kann, weil der Geheimdienstchef wusste alles. Daraus behaupten einige, dass die Kemalisten in der Armee nach dem Gespräch mit dem Geheimdienstchef die Seite gewechselt und die Gülenisten im Stich gelassen haben. Es gibt so eine Behauptung, ich weiß nicht, also, ob die Behauptung richtig oder falsch ist, aber man diskutiert das. Es ist auch fragwürdig, wie es sein konnte, dass die Oberbefehlshaber der Luftwaffe zu einem Hochzeitsfest gehen, obwohl der Generalstabschef von dem Putschplan gewusst hat. Drittens, das ist vielleicht die fragwürdigste, wir wissen nicht, wer die Nummer 1 dieses Putschversuches ist. Laut der türkischen Medien ist der Theologiedozent Adil Öksüz, dieser Mann, der im Bild zu sehen ist, angeblich, also er ist eigentlich der Kopf hinter dem Putsch, angeblich wurde er von Fethullah Gülen als Imam für die türkische Luftwaffe ernannt und er habe auch den Putschplan in den Vereinigten Staaten Fethullah Gülen vorgelegt und nachdem dieser den Plan ratifiziert hat, konnten sie den Putsch durchführen und angeblich war er seine ausführende Hand bei diesem Eingriff. Tatsächlich, also in dieser Nacht war er tatsächlich im Operationszentrum des Putsches und wurde am nächsten Tag festgenommen, aber merkwürdigerweise wurde er gleich wieder freigelassen und ist jetzt flüchtig. Also man weiß nicht, wo dieser Mann ist Und daraus folgen einige, dass dieser Mann ein Mitglied des Geheimdienstes von MIT war und dass dieser Militärputsch von Erdogan manipuliert worden ist. Das ist wieder eine Behauptung, die man nicht... Deswegen zum Beispiel, wenn jemand mir fragt, also wie kommentierst du dieses Ereignis? Ich kann das nicht kommentieren, weil man das Ereignis nicht total sehen kann. Also wie kann man, also die Akteure hinter diesem Ereignis sind immer noch nicht ganz klar. Es ist klar, dass es ein Putschversuch war, aber aus meiner Hinsicht, aber wer gegen wen, mit welcher Absicht, das ist viel zu schwierig. Also der Kommandostab, die Führungshierarchie, der Schlachtplan des Putsches sind uns immer unbekannt. Welche Namen in ihrem Schattenkabinett waren, wissen wir auch nicht. Also es ist unmöglich, dass diese Leute eine Ankündigung vorbereiten und für sich einen offiziellen Namen aussuchen, wie Friedensrat der Türkei, aber nicht wissen, wen sie als Präsident oder Ministerpräsidenten ernennen würden. Also es gibt viele Fragen. Natürlich, das ist eine Verschwörung und deswegen ist es in einigermaßen legitim, dass man auch Verschwörungstheorien hier hat. Vielleicht nicht bei einem anderen Fall, aber hier, weil es geht um Verschwörung. Aber trotzdem ist es nicht so wichtig, glaube ich. Also wenn man zum Beispiel zum Supermarkt geht und etwas verkauft, also etwas kauft, einen Apfel zum Beispiel, da fragt man sich selbst nicht, woher dieser Apfel kommt. Also man isst den Apfel auf und ich glaube, das ist auch bei den Verschwörungstheorien so, dass man nicht immer wissen soll, wer das getan hat, mit welcher Absicht, weil die Ereignisse haben sowieso einige ihre eigenen Auswirkungen. Und ich würde gerne mit den Auswirkungen, also mit dem zweiten Teil, weitermachen. Also das war der Teil über den gescheiterten Putschversuch. Also ich werde gerne auf die Ereignisse nach dem Putsch eingehen, aber ich möchte zunächst den Film ein bisschen zurückspulen. Denn um die Folgezeit des Putsches zu verstehen, muss man die Situation vor dem Putschversuch genauer betrachten. Es gibt dazwischen eine Kontinuität. Aus meiner Sicht folgt Erdogans Politik einer Linie, die eigentlich mit der Parlamentswahl am 7. Juni 2015 angefangen hat. Das war eine historische Wahl. Also bei dieser Wahl hat die regierende AKP erstmal in ihrer Geschichte die absolute Mehrheit im Parlament verloren und zwar zu einer Koalition gezwungen. Das war eine klare Niederlage für Erdogan. Eine Koalition würde aber für Erdogan heißen, den Machtmonopol zu verteilen. Eine eventuelle große Koalition aus AKP und CHP würde er nicht unter seiner Kontrolle halten können. Und stattdessen hat er den Friedensprozess mit der PKK beendet und alles auf die Nationalismuskarte gesetzt. Also viele Zivilisten haben bei diesem Krieg ihr Leben verloren, viele mussten ihre Wohnung, ihr Land verlassen. Einige Orte von Diyarbakır wie Lice und Sur oder von Mardin und Saibin wurden einfach vernichtet. Das war eigentlich ein großer Krieg, von dem man nicht so viel gehört hat. Aber dieser Kriegskurs, obwohl viele Menschen darunter gelitten haben, dieser Kriegskurs hat auch aus der Perspektive Erdogans funktioniert. Was meine ich damit? Bei den vorgezogenen Wahlen, also hier am 1. November, hat die AKP die Mehrheit zurückgewonnen. Also die Eskalation der Gewalt hat die anderen Parteien im Parlament gelähmt. Erdogan hat die direkte Unterstützung der rechtsextremen Partei der Nationalen Bewegung bekommen, weil er den Friedensprozess beendet hat. Und er konnte seine Stimmen auch erhöhen, also 6 von 40, 49, also 8%. Und wir sehen auch, dass MHP einen Verlust hat da. Und die Republikanische Volkspartei, also die Hauptopposition, konnte sich nicht trauen, eine starke Opposition zu bilden, da die anderen sie sonst als Verräter hingestellt hätten. Die nationalistischen Gefühle und Vorurteile gegen Kurden haben möglicherweise bei ihrer Stellungnahme eine große Rolle gespielt. Das gilt auch die linksgerichtete Minderheitenpartei oder die sogenannte pro-kurdische HDP. HDP hat auch ihren politischen Spielraum verloren, weil die PKK jetzt als ein Akteur auf der Bühne erschien. Und also wir wissen, dass HDP vor der Wahl am 7. Juni 2015 sehr aktiv war, gegen Erdogan eine Kampagne gemacht. Aber dann sehen wir diese aktive Partei nicht mehr, nach dem Anfang des Krieges. Und so konnte Erdogan den ihm viel zu eng gewordenen Spielraum wieder vergrößern. Also erst hier sehen wir, dass Erdogan sich die außerordentlichen Bedingungen für seine Regierungsbasis zunutze gemacht hat. Ich glaube, also die Folgezeit des Putsches sollen wir auch von dieser Perspektive betrachten. Nach dem Putschversuch gibt es nur eine Ausnahme, also die dem widerspricht, was ich sage. Aber ich weiß nicht, ob es zu erwähnen ist, weil es eigentlich nicht so bedeutend war. Alle vier Parteien im Parlament, auch die HDP, haben eine gemeinsame Erklärung abgegeben und den Putschversuch verurteilt. Aber diese Gemeinsamkeit konnte nicht weiterkommen. Also das war nur eine Erklärung und das ist dort geblieben. Erdogan, das ist eine Kundgebung auf dem Yenikapı-Platz in Istanbul nach dem Putschversuch. Erdogan konnte die zwei Oppositionsparteien in seinen Sieg einbeziehen. Und bei der gigantischen, das ist, man redet von 1 Million Menschen gegen den Putschversuch für die Demokratie. Bei der gigantischen Kundgebung in Yenikapı haben auch die Vorsitzenden von CHP und MHP eine Rede gehalten. Sie sind aber eher in Erdogans Schatten geblieben. Die Hauptopposition, CHP, wollte glauben, dass die Regierung offener für einen Dialog und für Konsultationen wird, aber das ist nicht passiert. Und die HDP wurde weiter ausgegrenzt. Was hat man gemacht? Statt der Beförderung der Demokratie hat man Ausnahmezustand verhängt. Ein Staatsstreich ist natürlich ein Grund sein, um den Ausnahmezustand auszurufen. Aber bei uns bedeutet es nichts anderes als zügellose Willkür beim Regieren. Die Türkei ist momentan ein Land, das nicht mit Gesetze, sondern mit Dekrete regiert wird. Per Regierungsdekrete kann man das Land, die Geldinstitutionen, die Fabriken oder die Schulen enteignen, Menschen ohne ein Gerichtsverfahren entlassen, bis zu 30 Tagen festnehmen und man kann in den ersten 5 Tagen seinen Anwalt nicht sehen oder aber mit skurrilen Begründungen inhaftieren. Der Staatsanwalt kann zum Beispiel behaupten, dass sie dem Unterbewusstsein ihrem Zuhörer angesprochen und sie zu einem Putsch provoziert haben. Das war der Fall bei dem Journalisten Mehmet Altan. Ich glaube, das ist schon bekannt, dass der Ausnahmezustand nicht vorläufig ist. Vor ein paar Tagen hat das Kabinett den Ausnahmezustand für weitere 3 Monate verlängert. Und dazu hat auch Erdogan kommentiert, dass vielleicht 12 Monate nicht hinreichen werden. Also langsam wird die Ausnahme zur Regel. Nach den Worten von Erdogan ist dieser Putsch ein Geschenk Gottes. Also ein Anlass, um das Land in einem Ausnahmezustand zu halten und per Dekrete zu regieren. Es ist aber auch Zeugnis dessen, dass er nicht mehr fähig ist, dieses Land mit politischen Mitteln in einem Normalzustand verwalten kann. Und er erwägt dazu noch den Eindruck, dass er für einen eventuellen Bürgerkrieg vorbereitet ist. Also von den Äußerungen kann man das ableiten. Was wird, also diese Dekrete, also diese Regierungsdekrete, was bedeuten sie ganz konkret? Inhaftierungen. Nach Angaben des Justizministeriums wurden 32.000 Menschen inhaftiert. Gegen 70.000 Menschen wurde ermittelt. Man hat sogar, also um Platz in den überfüllten Gefängnissen zu schaffen, wurden 34.000 Häftlinge vorzeitig entlassen. Also die Häftlinge, die mit weniger als 2 Jahren bestraft worden sind, die hat man entlassen. Man hat es auch noch angekündigt, dass man in den kommenden 5 Jahren 174 neue Gefängnisse errichten wird. JHP hat einen neuen Bericht darüber veröffentlicht und nach diesem neuen Bericht haben insgesamt 93.000 Menschen ihren Job verloren. Etwa 60.000 Menschen wurden vom öffentlichen Dienst verbannt. Etwa 28.000 von diesen Menschen sind Lehrer. 10.000 sind Polizisten. Kürzlich wurden 12.000 weitere Polizisten entlassen. Und viele von diesen Lehrern, also die haben gar nichts mit den Gülenisten zu tun, die haben an dem eintägigen Streik der Gewerkschaft Eğitimsen gegen die Militäroperationen im Südosten und für den Frieden teilgenommen. Und die wurden als PKK-Anhänger etikettiert und also etwa 9.000 bis 10.000 von ihnen sind Mitglieder dieser Gewerkschaft Eğitimsen. Also in diesem Sinne sind diese Entlassungen auch gegen die Organisation der Gewerkschaft gerichtet. 3.500 Militär, also mehr als 3.500 Militärangehörige wurden entlassen. Es gibt Richter und Staatsanwälte, die ein Berufsverbot erhielten. Gegen mehr als 5.000 Akademiker wurde ermittelt. Mehr als 4.000 wurden des Amtes enthoben. Und darunter gibt es auch sehr viele linksgerichtete Akademiker. Es gibt auch viele Einrichtungen, die angeblich den Gülenisten gehörten und von der Regierung entweder enteignet oder geschlossen worden sind. Ich werde die Zahlen nicht lesen, Sie können auf dem Bild sehen, natürlich. Also Lehranstalten, Wohnheime, Studierzimmer, Stiftungen, Vereine, Universitäten, Gewerkschaften. Also das scheint alles wie ein Putsch eigentlich. Es ist schwer zu erkennen, dass der Putschversuch einfach gescheitert hat. Es ist hier natürlich ein Problem, nach welchen Kriterien man einen Gülenisten als solchen erkennen soll. Es wird nachgeschaut, ob derjenige oder diejenige eine Gülen-Schule oder ein einschlägiges Gymnasium, eine einschlägige Universität besucht hat oder ob er oder sie ein Konto bei einem gülenistischen Geldinstitution hat. Alles kann ein Beleg dafür sein, als ein Gülenisten zu sein. Also, natürlich trifft diese Säuberungswellen mehrere einfachen Menschen, also die gar nicht an diesem Putschversuch dabei waren. Diese Menschen haben die Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, verloren. Es trifft auch ihre Familien und ihr soziales Umfeld. Niemand stellt sie ein, wenn er wegen seiner Zugehörigkeit zu den Gülenisten seinen Job verloren hat. Und das ist ein soziales Problem. Wegen dieser Ermittlungen haben bis jetzt 14 Menschen Selbstmord begangen. Und einige im Gefängnis auch. 5 von denen im Gefängnis. Aber es gibt weitere Menschen. Oder zum Beispiel ein Polizist hat einen AKP-Funktionär erschossen, weil derjenige ihn als Gülenisten bezeichnet hat. Es ist natürlich eine gerechtfertigte Frage in der Türkei, warum man diese Säuberungswellen nicht innerhalb der AKP durchführt. Also wir sehen eine Säuberungswelle überall, unter Lehrern, Richtern, Polizisten, Soldaten, Akademiker, alles Mögliche, aber nicht innerhalb der AKP. Es könnte folgen, dass die AKP viele Abgeordnete im Parlament verliert eigentlich. Also man redet von 100 Abgeordneten. Also es gibt viele Politiker auf der lokalen Ebene, die mit diesen Menschen Verbindungen haben. Und das weiß man auch. Zum Beispiel der Bürgermeister von Ankara, das ist klar. Melih Gökçek. Das tut man nicht. Und die Frage bekommt, also ich habe auch, ich kenne auch AKP-Anhänger, in meiner Familie habe ich viele AKP-Anhänger. Ich höre auch von denen diese Frage. Also nach Angaben von Pan International sind insgesamt 130 Journalisten in Haft in der Türkei. Die Zahl, also stimmt, mindestens 120. Darunter befinden sich auch die preisgekrönte Schriftstellerin oben links, Aslı Erdoğan, die Sprachwissenschaftlerin Necmiye Alpay, die bekannten Journalisten Ahmet Altan, Mehmet Altan, Murat Aksoy. Und vor dem Putschversuch betrug die Zahl der inhaftierten Journalisten nur noch 32. Wir sehen noch auch die Gleichschaltung der Medien. Also vor kurzem wurden 12 Fernsehkanäle und 11 Hörfunksender abgeschaltet. Am Dienstag hat die Polizei die Studios von Image TV gestürmt. Sie waren online und die Ausstrahlung des Programms beendet. Und fast jeden Tag müssen Schriftsteller, Journalisten, Akademiker vor Gericht, heute gab es auch ein Gericht zum Beispiel, das ist Alltagssache. Und viele von meinen Kollegen folgen diesen Verhandlungen, um die Stimme dieser Menschen hörbar zu machen. Kurz komme ich zum Schluss. Also wie gesagt, es ist kaum zu spüren, dass ein Militärputsch verhindert und die Demokratie gerettet worden ist. Der gescheiterte Militärputsch könnte im Prinzip eine Gelegenheit für die Regierung sein, die Anspannungen im Land zu senken, einen wahrhaftigen Dialog mit anderen politischen Parteien zu starten, den Friedensprozess mit den Kurden nochmals zu beginnen und eine demokratische Verfassung vorzubereiten, die Rechte aller Volksgruppen sichert. Man könnte eigentlich vor dem 7. Juni zurückkehren und die Demokratie befördern, wenn es wirklich um das Bewahren der Demokratie gehandelt hätte. Längst geht es aber Erdoğan um nichts anderes als seine Macht aufrechtzuhalten. Das ist das Wesentliche. Ob er diese Macht mit indirekter Unterstützung einer getäuschten Opposition bewahrt oder aber mit einem Präsidialsystem untermauert, ist zweitrangig. Die Demokratie befördern heißt für Erdoğan, die Macht zu verteilen. Das kann er aber nicht, denn das ist mit der Entmachtung gleichbedeutend für ihn. Also wo wir Frieden und Ruhe sehen, sieht Erdoğan Unruhe und eine Gefahr. Deswegen kann es in der Türkei nicht mehr in eine gute Richtung gehen. Es ist momentan eine Gesellschaft, durch die gespalten ist. Und ich glaube auch, der Bürgerkrieg eine Wahrscheinlichkeit ist. Vielleicht nicht auf einer landesweiten Ebene, aber in lokaler Ebene ist es eine Wahrscheinlichkeit. Und die Türkei geht aus meiner Hinsicht nicht in eine gute Richtung. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.